Moin, willkommen zurück bei Krankenhausgeflüster. Wir nehmen heute wieder eine neue Folge auf. Ich bin wieder Maxi und gegenüber von mir sitzt heute Georg von Kampen. Der ist hier pflegerische OP-Leitung und wird uns heute da ein bisschen mitnehmen, was eigentlich er den ganzen Tag so macht. Ja, Georg, stell dich doch kurz vor, wo kommst du her? Was machst du hier so? Das habe ich zwar heute schon gesagt, aber vielleicht kannst du kurz anreißen, damit wir so ein bisschen reinkommen.
Ja, hallo, das erzähle ich gern. Georg von Kampen hast du gesagt. Ich stamme hier aus Prag, ich bin hier geboren. Ich wohne auch hier und fühle mich hier insgesamt sehr wohl, also in Prag, in der Wesermarsch. Und ich bin im Krankenhaus hier beschäftigt seit 2004 und durchgehend im OP unterwegs. Habe da erstmal als normal Gesundheits- und Krankenpfleger quasi in den OP gewechselt und hatte in der Ausbildung eigentlich schon mal festgestellt, dass OP-Arbeit mich grundsätzlich interessieren könnte. Man hat ja in der Ausbildung dann irgendwo so Einsätze, auch in Funktionsbereichen, wo man mal gucken kann, ob das für etwas für einen ist. Ja. Und also mir hatte das damals schon gefallen in einem anderen Krankenhaus. Und dann hatte ich eine Zeitungsannonce gesehen. Ne? Damals hat man also ja noch in die Zeitung geschaut. Heute ist das ja alles anders. Aber da habe ich mich beworben und bin dann also in den OP gewechselt.
Wie lange warst du vorher in der anderen Pflege quasi dann?
Also ich habe mein Krankenpflegeexamen 1995 gemacht. Ich habe angefangen mit der Ausbildung. Etwa 1990 rum habe ich angefangen, mich also dann nach der Schule eben in diesem Beruf da irgendwo ausbilden zu lassen. Habe erstmal so eine verkürzte Ausbildung, Krankenpflegehilfe, das war damals im Rheinland, ich habe das in Bonn begonnen, war das mal so eine Möglichkeit, in den Beruf reinzuschnuppern. Und dann habe ich die dreijährige Ausbildung, also die große Krankenpflegeausbildung, dann unmittelbar angeschlossen. Mhm. Bin danach erstmal auf einer internen Station in Wilhelmshaven im Krankenhaus unterwegs gewesen. Habe eine kleine Episode in der ambulanten Krankenpflege dann gehabt und bin von da aus in den OP hier quasi gewechselt. Also eigentlich in allen Bereichen mal unterwegs gewesen. Auch in verschiedenen Häusern in der Ausbildung gewesen und im OP, wie gesagt, gleich wohlgefühlt, dann kommt automatisch eigentlich nach einer gewissen Zeit dann eine Fachweiterbildung, dass man also, wenn man in diesem Bereich dann Fuß gefasst hat, dass man dann automatisch eigentlich irgendwann in die Fachweiterbildung geht. Man erwirbt da entsprechend weitere Kompetenzen und also es ist nochmal ein enormer Wissenszuwachs. Man kommt da ja auch nochmal wieder in andere Krankenhäuser, in andere OPs, ne? Man wechselt so durch verschiedene Bereiche und ist dann wirklich Spezialist auch für den OP-Bereich. Daran schließt sich dann irgendwann, wenn man also auch da, muss man natürlich das Interesse mitbringen und gewisse Fähigkeiten auch, also dass man mehr Verantwortung übernimmt und dann kommt man irgendwann in den Bereich, wo man eben also dann vielleicht erstmal stellvertretend irgendwo auch Leitungsaufgaben übernimmt. Man organisiert, das muss einem auch liegen und die Ergebnisse müssen auch stimmen. Und dann kann man entsprechend dann noch eine Weiterbildung machen als Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege. Oder halt eben Studiengang, Pflegemanagement zum Beispiel kann man machen, Pflegewissenschaften und ich sag mal nach oben hin ist das offen. Ne? Ja. Man kann also letzten Endes, wer früh genug anfängt und dann also auch ein Leben lang dranbleibt, der kann auch noch einen Doktor machen, wenn er will. Aber das ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht notwendig, um jetzt als leitender OP-Funktionsdienstpflegekraft da also irgendwo den Bereich zu führen. Ne?
Okay, du hast ja jetzt gesagt, bist ja jetzt schon ziemlich lange im OP, also muss es dir ja Spaß machen.
Auf jeden Fall, ja.
Was macht dir denn daran so Spaß an der Arbeit?
Also das eine ist, also schon zu Berufsbeginn eigentlich, wenn man anfängt, ich glaube viele Leute, die jetzt in diesen Bereich gehen, Pflege oder vielleicht auch in den ärztlichen Dienst, die wollen gerne was Sinnvolles machen erstmal. Ne? Also man weiß irgendwo, dass da Menschen sind, die Unterstützung brauchen und wenn man damit also dann irgendwo, wenn man das gut macht und damit auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann, dann ist das auf jeden Fall irgendwo eine sinnvolle Tätigkeit. Also diese Sinnfrage steht dann irgendwo dahinter. Dann ist es ein sehr, sehr vielseitiger Beruf. Also man hat unterschiedliche Aufgabenbereiche. Also da ist zum einen also der Umgang ja mit Menschen. Mhm. Das ist was sehr, sehr Wichtiges. Dann natürlich ein hohes Maß an Verantwortung, was man übernimmt für andere. Man hat irgendwo logistische, ein Gespür so ein bisschen für logistische Themen muss man haben, weil natürlich die ganze Materialversorgung im OP, also was der OP-Funktionsdienst macht, ist letzten Endes, also hat viel auch mit der Logistik um die OP herum zu tun. Wir müssen ja gucken, zum Beispiel, dass die richtigen Instrumente zur richtigen Zeit da sind für die OP oder dass eben das Verbrauchsmaterial, die ganzen Abdeckungen, Kittel, Handschuhe, irgendwelche speziellen Geräte, die für eine OP gebraucht werden, dass die dann auch zur rechten Zeit eben verfügbar sind und funktionieren. Ne? Mhm. Also man hat dann automatisch auch technische Aspekte, ne? Man muss sich mit diesen ganzen Geräten auskennen. Und dann eben ist ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit eben auch gefragt, weil natürlich diese ganzen hygienischen Regeln und Vorgaben beachtet werden müssen, damit am Ende die Qualität auch stimmt. Ne? Mhm. Weil wir gehen ja grundsätzlich, geben wir ein Qualitätsversprechen. Also der Patient, der sich operieren lässt bei uns, der erwartet ja zu Recht irgendwo, dass wir da also hundertprozentig bei der Sache sind und entsprechend auch qualitativ eben das abliefern, was er erwartet. Und wir müssen das leisten.
Ja. Ja. Also dann ist ja irgendwie auch, wenn du jetzt immer darauf aus bist, natürlich dann 100% zu geben und die auch geben musst, weil der Patient ja auch diese Erwartung hat, irgendwie für dich ja dann wahrscheinlich auch so eine Null-Fehler-Toleranz. Oder wie gehst du damit dann um im Beruflichen wie auch im Privaten? Ist das schwer für dich zu akzeptieren, wenn ein Fehler passiert?
Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich, also das ist ausgehend jetzt so, wie das Gesundheitswesen aufgebaut ist bei uns, die Mittel, die zur Verfügung stehen, sind immer irgendwo begrenzt. Man muss immer haushalten, also ganz selten hat man mal irgendwo Bereiche, wo Leute sagen, jo, hier herrscht gerade Überfluss. Mhm. Also sowohl das Material, was zur Verfügung steht und eben auch das Personal ist eigentlich durchgängig irgendwie knapp. Das ist jetzt keine Besonderheit jetzt dieses Hauses, sondern das ganze Gesundheitssystem ist so quasi gestrickt, ja. Ne? Weil natürlich der Kostendruck dahinter ist.
Ja.
So. Und dann wird oft irgendwo argumentiert, ja, es muss eine ausreichende Versorgung sichergestellt werden. Und das ist aber ja etwas, was wir jetzt im OP oder im Krankenhaus allgemein in der Praxis gar nicht akzeptieren können. Also jemand, der als Patient in ein Krankenhaus geht, der erwartet ja eine gute Behandlung und ein gutes Behandlungsergebnis.
Ja.
Also quasi Schulnote 2. Mhm. Ne? Gerne auch eine 1, ne? Mhm. aber das setzt er voraus. Und wenn wir jetzt kommen und sagen, nee, wir machen das jetzt mal ausreichend oder so, das ist ja völlig inakzeptabel. Also,
ja.
Also das mindeste Ergebnis, eigentlich, was wir anstreben, ist ein gutes Ergebnis für den Patienten und der Patient erwartet das auch. Also gut ist für uns das ausreichend.
Ja.
So. Wenn wir dann also mal gute Tage haben, was auch regelmäßig ist und es läuft also dann eben, nein, also wenn es wirklich gut läuft und wir produzieren sehr gute Ergebnisse, das ist natürlich dann befriedigend.
Ja.
Ne? Also das heißt, also da freuen wir uns und dann sagen wir, jo, ne, das haben wir gut hingekriegt und das ist natürlich eine tolle Sache. Also das ist schon auch häufig, aber du fragtest eben ja, was ist jetzt die Situation, also wenn wir Fehler machen, also das eine ist die Fehlerkultur, also letzten Endes sind wir alle Menschen und natürlich kommt es vor, dass da Leute Fehler machen. Wir haben aber Sicherungssysteme, an die wir uns halten. Also es ist ähnlich quasi wie eine Flugsicherung. Wir haben also Checklisten und haben verschiedene Überprüfungsmethoden, dass wir also auch teilweise Dinge mehrfach überprüfen nach Standard, einfach um zu verhindern, dass Fehler, die auch sage ich mal, bei den besten Vorsätzen hin und wieder mal passieren, einfach weil da Menschen arbeiten, dass die aber erkannt werden, bevor sie sich negativ für den Patienten auswirken.
Mhm. Ja.
So, und das ist es halt. Und wenn solche Fehler auftreten, dann müssen die halt nachbesprochen werden. dann muss da sehr offen mit umgegangen werden, damit sie kein zweites Mal passieren. Also in dem Moment, wo man jetzt anfangen würde, zum Beispiel Fehler zu verheimlichen, das wäre für das gesamte System sehr schädlich. Ich gebe ein Beispiel, also wenn jemand bei uns neu in OP kommt, vielleicht als Auszubildender oder eben eine neue Fachkraft, die eingearbeitet wird, ein großes Thema bei uns ist jetzt Sterilität eben, ne? Also die Instrumente müssen steril sein und so weiter. Und wenn jetzt jemand sieht, dass durch Zufall irgendwo etwas unsteril wird, dann muss er es sagen. Mhm. Und das ist das Erste, was wir den Leuten beibringen. Wir sagen, also wenn du irgendwo was siehst, wo dir was auffällt, wo du siehst, also da ist vielleicht irgendwie was versehentlich unsteril geworden oder irgendwas könnte irgendwie falsch sein, sag es sofort. Das ist völlig egal. Also da gibt es auch keine Hierarchie oder so. Ne? Ja. Sondern jeder, der im OP arbeitet und feststellt, es funktioniert was nicht, der muss sich sofort bemerkbar machen. Mhm. Weil wenn es nicht bemerkt wird, dann besteht Gefahr, dass es sich irgendwann mal später auswirkt. Ne?
Ja.
Also ich sag mal so, Unsterilität sieht man ja nicht.
Mhm.
Ja, so, ja. Und von daher, also das zum Beispiel, um zu zeigen, also wie wichtig das ist, auch dass man so ein bisschen über seinen eigenen Arbeitsbereich hinausschaut. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt im OP-Funktionsdienst vielleicht mal was übersehen, dann ist es natürlich gut, wenn dann die Kollegen vom Anästhesiefunktionsdienst das eben bemerken und sagen, hey, pass mal auf, Leute, hier vorne ist was, da müssen wir mal irgendwas machen. Ne?
Ja.
So, also dann kriegen wir da einen entsprechenden Hinweis. Andersrum ist das genauso. Ne? Und das funktioniert eben auch genauso mit sag ich mal, Pflege und Ärzteschaft.
Ja.
Ne? Also tatsächlich hat man auch über Verantwortung über seinen eigenen Kernbereich hinaus und muss auch ungefähr wissen, was die Berufsgruppen, mit denen man da zusammenarbeitet, was die so machen.
Mhm.
Na? So, und dann kann man als Team natürlich also ein sehr, sehr hohes Qualitätsniveau auch erreichen.
Okay, du hast jetzt von Anästhesiefunktionsdienst, Ärzte gesprochen. Wie viele Personen sind denn so bei einer OP ungefähr dabei, im Durchschnitt vielleicht mal?
Wir haben recht regelmäßig, also 5 bis 6, manchmal 7 Leute im OP-Saal.
Okay.
Also grundsätzlich braucht man ja für jede Operation erstmal einen Operateur.
Mhm. Ne?
Also das ist dann eben Chirurg und dann entsprechend eventuell noch jemand, ein Assistenzarzt, der da mithilft. Also der Operateur ist immer, der verantwortliche Operateur ist immer ein Facharzt.
Ne? Ja.
Also das ist halt der Standard, der grundsätzlich geliefert werden muss. So. Und dann hat man da eventuell also noch Assistenzärzte, 1 oder 2. Dann sind vom Funktionsdienst OP-Pflege sind 2 Leute dabei. Also einer ist dann steril und instrumentiert.
Mhm.
Und der kann natürlich also sich eben auch nur um den sterilen Part kümmern. Der kann ja jetzt nichts mit seinen sterilen Handschuhen, nichts Unsteriles irgendwie anfassen. Ne?
Ja.
Deswegen muss es einen dann geben, der ist halt unsteril, das ist der Springer. Und der reicht dann die ganzen Dinge, packt er so aus, dass sie dann von der sterilen Pflegekraft so abgenommen werden können.
Mhm.
Halt, ne? So, der kümmert sich dann eben auch um die Dokumentation, um die ganzen technischen Geräte, dass das alles eingeschaltet ist und alles funktioniert. Dann haben wir vom Anästhesiefunktionsdienst ist immer eine Person dabei und natürlich also Anästhesist, Anästhesistin.
Mhm.
Und dann sind wir ja schon bei mindestens 5. Bei größeren Operationen hat man dann mehr Assistenten dabei. Dann kommen wir auf 7. Innerhalb des OP-Bereichs sind natürlich auch noch Reinigungskräfte unterwegs, die dann nach der OP quasi dann den Saal wieder aufbereiten. Und dann hat man Versorgungsassistenten, die daran entsprechend für sorgen, dass das verbrauchte Material dann wieder nachgefüllt wird, ne?
Mhm.
und die Lager dann eben so bestückt sind, dass es dann entsprechend immer reibungslos weitergehen kann.
Nach jeder OP wird ja sauber gemacht durch die Reinigungskraft.
Mhm.
Habt ihr dann quasi in dem Moment Pause?
Nicht wirklich. Also wir bereiten dann schon die nächste OP vor.
Also
das ist ja, ein schleichender, eine Überlappung im Prinzip. Ne?
Ja.
Üblicherweise ist das so, also der Patient wird eingeschleust über die Patientenschleuse.
Mhm.
Ne? Also da wird das Bett reingeschoben und der Patient wird auf den OP-Tisch dann übernommen halt, das macht der Anästhesiefunktionsdienst und da finden natürlich schon auch eine ganze Reihe von Kontrollen statt.
Ja.
Also bevor der Patient überhaupt in den OP übernommen werden darf, muss sichergestellt sein, also dass er seine chirurgische Aufklärung bekommen hat und in den Eingriff auch eingewilligt hat. Die anästhesiologische Aufklärung muss erfolgt sein. Es müssen alle Papiere, alle Dokumente, alle medizinischen Befunde vorhanden sein. Der Patient hat üblicherweise so ein Identifikationsarmband, das ist eine Vorschrift, die Eingriffsseite und so weiter, das ist dokumentiert. Dann wird natürlich auch nochmal gefragt, so, also wann war letzte Nahrungsaufnahme, wann zuletzt gegessen und getrunken, ist der Patient nüchtern? Also es wird eine ganze Reihe, ein ganzer Fragenkatalog quasi abgearbeitet, um sicherzustellen, dass eben alle Voraussetzungen erfüllt sind, dass dieser Mensch jetzt eben operiert werden kann.
Also so stellt ihr sicher, er ist der richtige Patient, ist das richtige Bein oder
also
das Arm?
Ist, ja, genau. Mhm. Also das ist der erste Schritt. Also auch das ist ein System, das ist mehrfach redundant. Mhm. Ne? Also das wird da das erste Mal abgefragt. Und wenn da was nicht stimmt, also dann muss das eben auch geklärt werden, bevor der Patient überhaupt in die OP übernommen wird.
Ja. Ne?
So. Und das funktioniert also ähnlich wie bei der Flugsicherung. Ne? Also es gibt eine Checkliste, man kennt das vielleicht aus irgendeinem Film, dass irgendwie Piloten so eine Liste abarbeiten im Cockpit, bevor es dann losgeht. Mhm. Und genauso ist das da auch. Also wenn da jetzt nicht bei jedem Punkt, also irgendwo das Kreuz an der richtigen Stelle ist, dann geht es gar nicht los. Und dann wird der Patient übernommen in die Anästhesievorbereitung. Mhm. Das ist ein extra Raum, wo dann entsprechend die Narkoseeinleitung erfolgt. Dann quasi schläft der Patient üblicherweise. Wir haben auch Eingriffe, die in Regionalanästhesie erfolgen. Also dann ist das nur vielleicht so ein bisschen so ein leichter Dämmerschlaf. Und dann die Betäubung ist quasi lokal oder regional dann. Ne? Mhm. So, während das passiert, bereitet der OP-Funktionsdienst im OP-Saal jetzt schon die ganzen Instrumente vor. Mhm. Ja, also einer ist steril, einer ist unsteril, dann wird alles ausgepackt, also schön ordentlich auf den OP-Tischen angerichtet, hergerichtet.
Sehen die immer gleich aus dann, die Instrumententische?
Also wir haben für eine bestimmte OP den OP-Tisch immer gleich gerichtet.
Also ja. Die Schere, die was weiß ich.
Also für eine Blinddarmoperation sind grundsätzlich erstmal immer dieselben Instrumente und dieselben Materialien am Tisch.
Und die liegen auch gleich angeordnet oder kommt das auf den...
Im Idealfall ja. Manchmal gibt es ein paar Besonderheiten, dass Operateure da bestimmte Vorlieben haben oder dass eben Pflegekräfte sich das in Kleinigkeiten also dann noch irgendwo so ein bisschen für sich anders sortieren, was grundsätzlich völlig okay ist. Mhm. Aber im Großen und Ganzen haben wir also eigentlich für jede Operation einen Standardverfahrensablauf. Das ist also dokumentiert, das wird auch regelmäßig aktualisiert und genehmigt. Es gibt so einen Spruch in der Chirurgie, es ist dann eben gut, wenn es auch vom Ablauf her immer gleich ist. Und da sind eben die, wenn dann irgendwelche Besonderheiten auftreten, also im Zusammenhang mit Erkrankungen des Patienten vielleicht, also irgendwelche besonderen Befunde noch bestehen, dass der Operationsverlauf vielleicht abgeändert werden muss oder so, dann haben wir natürlich diese ganzen Zusatzinstrumente, die dann selten gebraucht werden, auch da.
Also die liegen mit auf dem Tisch?
Ja, die sind, also wir haben grundsätzlich für alle Eskalationsstufen, ich nehme auch da jetzt mal wieder so eine Blinddarmoperation, das ist ein Standardeingriff, der also normalerweise immer mit einem bestimmten Grundinstrumentarium operiert werden kann. Mhm. So. Und ganz, ganz, ganz selten passiert es mal, dass also dann irgendwo, dass jetzt eben nicht mit dieser Schlüssellochmethode, ne? Also wo man nur diese ganzen kleinen Minischnitte da am Bauch hat, das ist meistens, wenn die Entzündung da vom Blinddarm schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist oder so, ne? dann kann es mal sein, dass man tatsächlich dann auch mal einen größeren Schnitt machen muss. Und dafür braucht man dann wieder ein bisschen andere Instrumente.
Ja.
Die sind aber grundsätzlich immer mit im Saal.
Ah, okay.
Ne? Also die sind immer unmittelbar verfügbar, die werden nur nicht aufgemacht.
Ja. Ne? Ach so, okay, die bleiben. Ne?
Also weil die grundsätzlich eigentlich nicht gebraucht werden. Mhm. Ne? So. Das ist grundsätzlich bei allen Operationen so. Also man hat immer für die möglichen Varianten und für alle Eskalationsstufen das entsprechende Material eigentlich immer vorrätig. Mhm. Ne? Dass man jetzt, also sag ich mal, wenn es mal schnell gehen muss oder so, jetzt nicht erst anfangen muss zu suchen.
Suchen, ja. Ne? Ja. Das wäre unglücklich.
Genau. So, und dann ist der Patient, also quasi, wenn der in Narkose ist und es ist alles vorbereitet, dann wird der Patient also schlafend in den OP-Saal gefahren.
Und dann seht ihr ihn zum ersten Mal eigentlich?
Manchmal ja.
Ja, okay.
Genau, und die Patienten sehen uns eigentlich selten. Also weil wir sind also in unserem Bereich ja, also die Kolleginnen und Kollegen vom Anästhesiefunktionsdienst, die nehmen ja den Patienten in Empfang.
Mhm.
Und deswegen, also die reden mit dem Patienten und kümmern sich. Und also tatsächlich, ja, wenn der Patient in den OP-Saal kommt, dann schläft er.
Mhm.
Ne? Und ich sage dann manchmal so scherzhaft, jo, ne? Also wenn jetzt Nachbarn oder Bekannte mich fragen, also, ja, wir arbeiten, wenn ihr schlaft, ne? Sag ich dann so. Ne? Dann findet aber dann eben bei der Vorbereitung, also sag ich mal, also das erstmal sorgt die Anästhesie dafür, dass das mit der Narkose dann im OP-Saal auch alles soweit geregelt ist und das sicher läuft. Und dann gibt es, also eigentlich, wenn die Anästhesie alles soweit geregelt hat in Bezug auf die Narkose, dann erfolgt von der Anästhesie eine Freigabe.
Mhm.
Die sagen dann, jo, also jetzt ist der Patient von uns soweit vorbereitet, dass du, Chirurg oder Chirurgin, du kannst jetzt operieren.
Okay.
Wir haben jetzt soweit alles vorbereitet. So, dann fängt man eben entsprechend an, man lagert den Patienten für die Operation dann endgültig auch da, das wird alles dann entsprechend nochmal überprüft. Es wird dann entsprechend das Operationsfeld mit Desinfektionsmittel abgewaschen, es werden dann die Tücher aufgeklebt, sterile Abdeckung und...
Das macht ihr?
Also das macht grundsätzlich, macht es der Operateur.
Ach so.
So, also auch da, ne, es gibt einen Ablauf, die Operateure kommen also quasi in OP, das ist alles aufeinander abgestimmt. Also wenn der Patient in OP kommt, ist idealerweise dann der Operateur auch schon direkt da,
mhm.
Der wird rechtzeitig angerufen. So, und der muss sich ja auch erstmal die Hände desinfizieren, also chirurgische Händedesinfektion heißt also recht aufwendig dann die Hände mit Desinfektionslösung, also nach einem bestimmten Schema waschen. Ja, genau.
Ellbogen, oder?
Bis zum Ellbogen hoch. Genau. So, und dann zieht er entsprechend seinen sterilen Kittel an, die sterilen Handschuhe kriegt er angezogen und so, und dann wird entsprechend abgewaschen, abgedeckt. Wer das dann im Einzelfall durchführt, ist das ein Assistenzarzt, nicht? Aber am Ende ist es in der Verantwortung immer des Operateurs.
Okay.
Ne? Mhm. So, und das wirklich Wichtige und Interessante ist dann, also jetzt wird quasi unmittelbar vor OP-Beginn, wenn alles vorbereitet ist.
Wir sind eigentlich fertig.
Genau, also wir sind mit den Vorbereitungen fertig. Der Patient ist, also das OP-Feld ist abgewaschen, der Patient ist gelagert. Dann wird nochmal die Checkliste rausgekramt, vom Einschleusen, und also diese Sicherheitscheckliste. Und dann werden die Punkte nochmal durchgegangen. Also,
okay.
Im Prinzip ist das eine Art Dialog zwischen Anästhesie und Chirurg.
Mhm.
Dann wird also nochmal ein kurzes Gespräch über den Patienten geführt. Der Chirurg stellt den Patienten vor, sagt, das ist Herr, Frau sowieso. Wir wollen die und die Operation durchführen, vielleicht also an der und der Körperstelle. Der Patient hat die und die Erkrankungen, ne, dass also alle auch wissen, was da noch an Erkrankungen im Hintergrund ist, was für die OP auch relevant ist. Es wird bestätigt auch, dass sowohl in der Aufklärung für diese Operation hat der Patient halt unterschrieben, welche Seite operiert werden soll. Es ist auch so in den OP-Plan eingetragen und es ist auch die Körperstelle markiert.
Mhm, ne? Okay.
Also so, das ist jetzt halt nochmal wieder eine Dreifachsicherung. So.
Mhm.
Und dann sagt eben entsprechend auch die Narkoseabteilung, sagt eben also nochmal, was aus ihrer Sicht die Besonderheiten sind. Und auch wir sagen dann, jo, also wir haben alle Instrumente, alle Implantate steril vorhanden, es ist alles da, was wir für diese OP brauchen. Und erst wenn das alles freigegeben ist,
ja,
dann geht's los.
Okay.
Ja, so. Und,
wie viel Zeit nimmt das ungefähr in Anspruch jetzt? Also das hört sich jetzt so ewig an vom... Der Patient ist in der Schleuse, bis der Schnitt losgeht quasi.
Also es ist ja so, dass diese Prozesse sollen idealerweise so aufeinander abgestimmt sein, dass unnötige Wartezeiten vermieden werden.
Ja.
Also viele Patienten sind ja schon auch aufgeregt,
ja,
wenn sie in OP kommen. Also das wissen wir ja.
Ja.
Ne, so, und wir müssen uns natürlich dann eben auch so verhalten und so anpassen, also um halt jetzt diese Aufregung beim Patienten auch zu minimieren.
Mhm.
Ja, so. Und dazu gehören eben auch dann unnötige Wartezeiten. Also idealerweise wird der Patient eingeschleust und dann recht bald auch in Narkose versetzt. Also das mag, ist ja jetzt nicht so ganz genau meine Baustelle, aber ich würde mal sagen, also üblicherweise, wenn es gut läuft, nach 10, 15 Minuten schläft er.
Ja.
Ne? So. Mhm. Hängt natürlich auch immer davon ab, also wie viel Grunderkrankung hat jetzt dieser Mensch, wie krank ist der wirklich? Ne? Also es ist ja dann logisch, dass also kranke Menschen, also mit vielen allgemeinen Vorerkrankungen, brauchen natürlich da viel, viel mehr Betreuung bei der Narkoseeinleitung als junge, gesunde Menschen. Ne? Ja. Das ist ja völlig klar. So, und ja, dann soll es eben auch so sein, dass wenn der Patient schläft, dass er unmittelbar in OP kommt und dann geht auch unmittelbar die OP los.
Mhm.
Na, also dann, das, ich sag mal so, von Einschleusen des Patienten bis OP beginnen, würde ich mal so sagen, eine halbe Stunde.
Mhm.
Also plus minus, ne? Mhm. So, also jetzt mal so aus dem Bauch raus, ohne dass ich mit der Stoppuhr daneben stehe und das jetzt permanent messen würde. Dann wird die Operation halt eben durchgeführt. Parallel dazu wird also das OP-Protokoll ja geführt, sodass eben alles, was da entsprechend gemacht wird, auch dokumentiert ist.
Das macht ihr jetzt für alle Anwesenden quasi oder macht ihr jeder selber?
Wir haben einen bestimmten Kernbereich, wo wir also für die Dokumentation zuständig sind. Die Narkoseabteilung hat so ihren Kernbereich.
Ah, okay.
Ne? Und, und der Chirurg also auch wieder seinen Bereich.
Ah,
also das für uns zum Beispiel sehr, sehr wichtige, also unter anderem dokumentieren wir halt sehr, sehr genau, welche Instrumente da eingesetzt wurden. Mhm. Also auch mit Haltbarkeitsdatum, mit Herstellungsdatum und so weiter und so fort. Also das ist über die Chargendokumentation alles nachvollziehbar.
Mhm.
Dann dokumentieren wir sehr genau, welche Textilien zum Einsatz kommen. Also Bauchtücher, Kompressen und so weiter, Tupfer. Das wird also vor OP-Beginn auch von uns gezählt und dokumentiert. So,
damit nicht passiert, dass es einem drin bleibt nachher oder
so, genau, dass man also nochmal weiß. Das, auch das ist mehrfach abgesichert.
Ja.
Ne? Mhm. So, und dann entsprechend, wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Gewebeproben entnommen werden, ne, das wird eben auch genau dokumentiert, weil es natürlich eben jetzt wichtig ist, dass diese Gewebeproben eben auch vernünftig gekennzeichnet werden und dann entsprechend auch zur Untersuchung gelangen, damit man am Ende dann sagen kann, jo, also es war tatsächlich eben das, was man erwartet hat, oder man muss eventuell noch zusätzliche Behandlungsmethoden anwenden. Ne? Also das ist ja recht wichtig dann auch, diese Untersuchung. Ja, also die Dokumentation findet statt. Und dann wird vor Ende der Operation, also wenn es Richtung Ende geht, dann sagt der Operateur üblicherweise an, so, jo, also wir beginnen jetzt mit dem Rückzug. Ne?
Mhm.
So. Und also waren damit unsere Operation soweit erfolgreich. Dann weiß im Prinzip die Narkoseabteilung, dass, also kann dann ungefähr abschätzen, wann der Patient aufwachen kann.
Mhm.
Also man weiß dann ungefähr, es ist abgesprochen, also wie lange brauchen wir jetzt noch zum Beispiel, bis der Bauch wieder verschlossen ist oder die Wunde allgemein, ne, bis alles zugenäht ist und so weiter, dass der Patient dann aufwachen kann. Das muss man ungefähr ja abschätzen können jetzt von Seiten der Narkoseabteilung. Also deswegen ist auch da eine gute Kommunikation und Absprache nötig. Ja, und bevor dann zugenäht wird, dann ist tatsächlich nochmal eine Phase, wo ganz genau geguckt wird. Dann werden Zählkontrollen gemacht, dass alle Instrumente, alle Bauchtücher, alle Textilien, entsprechend Kompressen, Tupfer vorhanden sind. Das funktioniert immer nach dem Vier-Augen-Prinzip.
Ja.
Dass also zwei Leute gemeinsam das zählen und erst wenn das wirklich vollständig ist, dann wird weiter zugenäht.
Ah, okay.
Und das bleibt auch die ganze Zeit unter Beobachtung, bis der Bauch wirklich zu ist.
Mhm.
Also ich nehme jetzt mal den Bauch als Beispiel, das ist bei jeder Wunde.
Ja.
Also auch bei einem klitzekleinen Eingriff, wo also nur ein Mini-Loch irgendwo gemacht
wird. Wo rein theoretisch nichts drin sein könnte.
Ja, genau. Dann wird auch oft gewitzelt, wo gesagt wird, ey komm, da kann ja nichts drin sein. Ne? Aber da funktionieren wir tatsächlich, also in dem Fall funktionieren wir dann wirklich wie Maschinen.
Ja.
Ne? Also wir zählen immer.
Ja.
Ne? Also weil wenn man da einmal anfängt nachlässig zu werden, dann sagt der eine, ja, dann brauche ich ja hier auch nicht zu zählen. Also nein, also das geht also grundsätzlich, wird immer gezählt, es wird immer dokumentiert und es kommt immer dann auch so am Ende der Operation wieder diese Checkliste zum dritten Mal dann zum Einsatz. Dann wird eben abgefragt, jo, ist alles nach Plan verlaufen? Gab es zum Beispiel irgendwelche Defekte, hat irgendwas nicht funktioniert?
Mhm.
Weil dann müssen sofort sofort Maßnahmen getroffen werden, dass dieser Defekt behoben wird. Mhm. Ne, kann ja mal sein, dass zufällig also irgendwo da ein Teil nicht funktioniert hat. Mhm. Dann wird automatisch quasi geht ein Reparaturauftrag raus. Dann natürlich wird dokumentiert, dass die ganzen Textilien vorhanden sind, dass die Zählkontrolle vollständig war, dass die Gewebeproben und so weiter, die eventuell entnommen wurden, dass die auf dem Weg dann quasi zur Pathologie sind, dass die dann untersucht werden. Und dann legt im Prinzip dann der Chirurg gemeinsam mit der Anästhesie auch noch fest, also wie die Nachbehandlung oder Weiterbehandlung dann im Aufwachraum oder eben dann auf der Intensivstation, wie das dann weiter organisiert wird. Ne? Mhm. So, dann wacht der Patient halt dann irgendwann mal auf und dann wird er halt über die Patientenschleuse wieder verlegt, dann quasi in den nachbehandelnden Bereich.
Naja. Ja? Mhm. Wer hat denn bei so einer OP den Hut auf? Gibt es da eine Person oder hat das jeder für seinen Bereich?
Also grundsätzlich, wenn man jetzt den Kernprozess nimmt, also der Patient kommt ins Krankenhaus, weil er eine Erkrankung hat, die jetzt durch den Chirurgen ja behandelt werden soll. Also,
ja.
Also im Kern der ganzen Prozedur im OP steht die Operation, also der Chirurg führt die Operation durch.
Ja.
Und wenn man das so sieht, dann wäre ja alles, was darum herum passiert, quasi, das wären ja Dienstleistungen, um jetzt diese Operation zu ermöglichen.
Mhm.
Das heißt also, die Narkoseabteilung macht die Narkose, damit die Operation ja stattfinden kann.
Ja.
So, ne?
Mhm.
Und wir stellen uns also mit unseren Instrumenten, mit unseren Materialien eben auch dahin, damit diese Operation stattfinden kann. Also
ja.
das ist quasi der Kernprozess, an dem orientieren sich alle anderen Prozesse. So. Wer hat den Hut auf? Also von daher, die Gesamtverantwortung am Ende für diesen Part trägt der Chirurg.
Okay.
Ne? Also so. Und natürlich für die Narkose letzten Endes ist die Anästhesie verantwortlich.
Mhm.
So, ne? Anästhesist, Anästhesistin. So, und dann entsprechend die Leute, die weiter noch daran mitwirken. Also die wir natürlich als Funktions-ICU, wir tragen diese Verantwortung ja auch.
Ja, also.
Mit, ne? Also
okay, wenn was schief geht, wie seid ihr dann in der? Also es kann ja mal passieren, das wird keiner mit Absicht machen, aber es sollte mal was passieren, was schiefgehen in der OP und danach kommt es zur Klage.
Mhm.
Dann haftet dann nur der Chirurg, weil der die Hauptverantwortung hat oder das ganze Team oder das Krankenhaus?
Also grundsätzlich, das ist ein weites Feld.
Mhm.
Ne? Aber ich kann da mal so also auf ein paar Grundsätzlichkeiten eingehen. Also letzten Endes der Chirurg trägt für den chirurgischen Eingriff die Gesamtverantwortung und muss sich dann entsprechend auch rechtfertigen.
Ja.
Vor Gericht. Also, ne, das sind dann die Leute. Aber wenn jetzt im Zusammenhang mit der Narkose irgendwas schief geht, es ist halt dann der Narkosearzt, ne, der da auch natürlich in den Fokus gerät. So, und grundsätzlich muss sich jeder Beteiligte, der da im OP-Saal ist, in gleicher Weise verantwortlich fühlen. Also ich kann jetzt nicht sagen, der Arzt ist verantwortlich und deswegen bin ich raus.
Natürlich, ja.
Nein, also ich muss mich genauso verantwortlich fühlen und ich erwarte das auch von allen Leuten, sage ich jetzt mal, für die ich zuständig bin. Und die fühlen sich auch verantwortlich. Das ist so. Also es ist eine Grundvoraussetzung im OP.
Ja.
Man muss sich der Verantwortung bewusst sein und letzten Endes, also jetzt die Frage nach der Hierarchie, ne? Also wer hat den Hut auf? Also bis zur Freigabe durch die Anästhesie hat natürlich auch die Anästhesie den Hut auf. So, ne?
Ja.
Und wenn die Anästhesie den Patienten nicht freigibt, kann der Chirurg nicht operieren.
Ja.
So, ne? Also könnte man argumentieren, also in dem Fall hätte jetzt die Anästhesie den Hut auf. Aber das wechselt ja auch innerhalb der OP.
Ja.
Ne? So, also dann sagt schon der Chirurg jetzt ganz klar, also, was er jetzt gerade erwartet. Und es ist eher ein Miteinander.
Hand
beziehungsweise nehmen wir mal an, jetzt also der Chirurg operiert und irgendwo der Allgemeinzustand des Patienten da verschlechtert sich unter der Operation. Dann hat aber ganz schnell auch der Anästhesist den Hut auf.
Ah.
Also dann sagt er, pass auf, jetzt dem Patienten geht's schlecht und du Chirurg, jetzt gib mal Gas. Also,
ja.
Ne, weil wir müssen jetzt hier sehen, dass wir das hier zum guten Ende bringen. Ne? Also
ja.
Im Idealfall merkt man nichts von der Hierarchie, weil alles ist so aufeinander eingespielt und jeder macht also jeder weiß, was er zu tun hat, jeder kennt seine Zuständigkeiten und es ist eigentlich ein Miteinander.
Ja.
Ne? Also man merkt also von der Hierarchie da dann wenig. Und also wenn mal was außer der Reihe ist, ne, dann auf jeden Fall ist es logisch, je nach Zuständigkeitsbereich sagt dann der Entsprechende dann, wo es lang geht.
Ja. Ne? Mhm.
Also durchaus ist es so, wenn ich jetzt irgendwie in meinem Zuständigkeitsbereich feststelle, dass das irgendwas nicht stimmt, ich muss das ja auch unmittelbar melden.
Ja.
Ne? Ich sage dann so, pass auf, das und das geht hier gerade schief. Leute, jetzt müsst ihr mal eben kurz einen Moment warten, bis wir das im Griff haben.
Ja.
Ne? Mhm. So. Und das ist aber jetzt nicht, weil ich die Macht habe, sondern das ist einfach weil
das wieder mit der Verantwortung.
Die Information ist wichtig. Also wenn man jetzt in einem Prozess feststellt, also jo, also hier geht zum Beispiel jetzt gerade ein Instrument kaputt oder sowas, ne? Also mhm. dann wird eventuell dann auch der Operationsprozess so lange aufgehalten, bis dann eben dieses Problem behoben ist.
Ja.
Ne? So. Nein, also im Idealfall, also früher waren diese Hierarchien steiler.
Ja.
Das hat sich verändert. Ne? Also früher gab es da mehr, also von oben nach unten, dass da Anweisungen gegeben wurden. Jetzt inzwischen ist das also auch mit den Berufsgruppen, das ist ein freundliches Miteinander.
Ja, schön.
Ja, auf jeden Fall.
Wie lange geht denn im Durchschnitt bei uns so eine OP und was war deine längste OP, in der du mitgemacht hast, mitgearbeitet hast?
Die nächste OP, die ich mitgemacht habe, das waren 8 Stunden. Das war aber nicht hier im Haus. Also das ist halt was, große Eingriffe, die über mehrere Körperbereiche stattfinden. Das kann tatsächlich dann auch so sein, dass das die Operateure dann zwischendrin mal ausgetauscht werden, dass das dann Leute zwischendurch auch Pause machen müssen. Ne? Also bei ganz anspruchsvollen Sachen. Ne? Dann also wenn zum Beispiel gleichzeitig im Bauch und im Brustkorb operiert wird.
Ja.
Also, ne? Also das sind dann natürlich so ganz, ganz große Eingriffe. Das ist jetzt nicht so ganz das, was wir jetzt hier in unserem Haus machen. Ne? Das ist also in größeren Zentren. Ne? Aber also.
Und was war hier so die längste OP oder was dauert hier vielleicht auch am längsten immer?
Also wir haben hier auch schon mal OPs gehabt, die 6 Stunden dauern oder sowas halt. Ne? Also das sind dann Leute, die eben sehr, sehr krank sind und wo dann sehr, sehr aufwendig auch operiert wird. Ne? Mhm. Es ist halt seltener.
Ne? Und dann haltet ihr wirklich 6 Stunden durch? Also ihr 6 Stunden steht ihr da und reicht Instrumente an, zack, zack, zack und keine Pause, kein Trinken?
Na, wir sind ja Menschen.
Ja,
ne? Also tatsächlich, also grundsätzlich alle, die jetzt im OP arbeiten, machen das gerne und brennen auch für ihren Job.
Ja.
Ne? So, also natürlich, wenn man jetzt an so einer Operation beteiligt ist, das ist natürlich auch schon für einen selbst ja auch eine tolle Sache. Also man ist dann schon auch Experte.
Ja.
Ne? Und das Team, was da antritt, das ist ja, sag ich jetzt auch mal, so ein ganz bisschen so Schicksalsgemeinschaft. Ne? Also das ist ja auch was Kameradschaftliches. Mhm. Also irgendwo man tritt da an, also mit dem gesamten OP-Team, um jetzt also da für den Patienten das Beste rauszuholen, sag ich mal. Ne? So. Mhm. Und da steigt man nur ungern aus. Also man will das schon zu Ende bringen.
Ja.
Mit seinen Leuten, mit seinem Team so.
Ja.
Ne? Gleichzeitig ist es natürlich so, ja klar, also wenn man jetzt unterzuckert, ne, weil man eigentlich mal hätte was essen müssen oder so, das hilft ja auch nicht.
Ja,
ne?
Genau.
Oder wenn die Blase drückt, ne, und man kann sich deswegen nicht mehr konzentrieren, ja, natürlich lässt man sich dann ablösen. Ne? Ja. Das ist auch überhaupt kein Problem.
Ja.
Also das wird dann entsprechend auch schon so geplant teilweise. Ne? Also wenn man weiß, es sind diese ganz langen Eingriffe. Und wenn dann sagt dann schon mal jemand, sagt so, jo, pass auf, also dann esse ich jetzt vorher mal was, weil ich weiß, der Eingriff dauert lange, ne, und dann braucht er mich nicht abzulösen. Oder man sagt so, okay, also ich möchte dann irgendwie gegen Mittag oder so, müsste mich mal eine halbe Stunde auslösen oder so, ne, und dass ich mal eben was essen kann kurz oder so. Ne. Dann in diesem Moment ist es aber eben auch ganz wichtig, dass wir diese Standardverfahrensabläufe haben.
Mhm.
Ne, weil da kann nämlich derjenige, der ablöst, hat dann den OP-Tisch quasi so vor sich, wie er ihn auch kennt.
Ja,
ne? Und da muss da nichts also großartig umgebaut werden.
Ja.
Ne? Und ja, du fragtest also, wie lange dauern Operationen im Durchschnitt? Also es hängt so ein bisschen natürlich von den Fachbereichen an. Also wir haben ja jetzt Orthopädie-Unfallchirurgie und wir haben dann die allgemeine Viszeralchirurgie und die Gefäßchirurgie. es werden auch Augenoperationen durchgeführt, ne? Die gehen sehr schnell.
Ja.
Ne? Also das sind Eingriffe, die recht schnell durchzuführen sind. Wir haben Eingriffe, die dauern eine Stunde. Mhm. Ne? Dann haben wir irgendwo Eingriffe, die dauern anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ne?
Ja.
Was ist der Durchschnitt? Ich kann es ja nicht sagen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das dürfte so bei einer Stunde in etwa liegen. Ne?
Ja.
Eine Stunde, anderthalb Stunden oder so.
Okay.
Mhm.
Ja. Ja, und was operieren wir? Also du hast jetzt, wir haben ja, du hast gerade die Abteilung genannt. Ja. Vielleicht nennst du mal so ein paar OP-Beispiele, was wir richtig oft operieren.
Ja, also tatsächlich ist es ja so, also das was man... Es gibt so einen Spruch, dass man also natürlich in den Sachen besonders gut ist, die man auch oft macht.
Ja,
und das ist also auch so, dass das so gewollt ist, dass eben man sich in bestimmten Bereichen auch wirklich spezialisiert und dann diese Zentren bildet.
Ja,
dann hat man eben noch eine zusätzliche Qualitätsvorgaben, sag ich mal, die zum Teil eben auch über das gesetzlich Geforderte hinausgehen. Ne?
Ja.
Also wir sind zum Beispiel Endoprothetikzentrum und Adipositaszentrum und also das jetzt nur mal als Beispiel. Da unterwirft man sich also freiwillig noch höheren Qualitätsstandards.
Mhm.
Ne? Also um auch zu zeigen, jawohl, also wir können das, wir machen das, wir sind hier wirklich in diesem speziellen Bereich sind wir Profis. Und das ist natürlich dann eben auch ein Qualitätsversprechen an den Patienten, der
ja.
dann kommt. Ne? So, im Bereich des Endoprothetikzentrums machen wir hauptsächlich Knie- und Hüftoperationen.
Mhm.
Ja, also da werden halt Knie- und Hüftprothesen eingebaut, also künstliche Gelenke in den verschiedensten Formen. Also auch so komplizierte Wechseleingriffe und so weiter. Schultergelenk wird auch operiert. Ne? Also
ja.
werden auch Prothesen entsprechend, also Gelenksersatz eingebaut. Und ja, das ist da so, sag ich mal, in dem Bereich das Kerngeschäft, das machen wir richtig oft.
Ja.
Und ja, natürlich auch andere Eingriffe, also unfallchirurgisch, also gerade die Versorgung von Knochenbrüchen.
Ja.
Das wird natürlich auch viel gemacht, also Sprunggelenksbrüche oder halt entsprechend so gebrochenes Handgelenk, ne? Sowas kommt recht häufig vor. Kniegelenksspiegelungen werden häufig gemacht. Im Bereich der Allgemeinchirurgie, es werden sehr, sehr viele Adipositas-Eingriffe gemacht, ne? Da sind wir ja auch Zentrum.
Ja.
Und alle die nachfolgenden Operationen, die damit dann zusammenhängen, halt, also die kosmetischen Korrekturen, die danach dann eben auch erfolgen. Und dann entsprechend Darmzentrum, Hernienzentrum, das sind ja alles Sachen, die auch mitentwickelt werden. Und auch da diese Eingriffe finden recht häufig statt. Ne? Also, also Darmoperationen im Zusammenhang also mit Tumorerkrankungen halt. Dann hat man häufiger auch mal Darmverschlüsse, die operiert werden. Das teilweise dann ja eben auch als Notfall. Ne?
Ja.
Dann diese ganzen Bauchwandbrüche, die auch recht häufig sind. Ne? Also Leistenhernien und eben andere Brüche im Bereich der Bauchwand. Ne? Sowas kommt auch sehr häufig vor. Machen wir auch oft. Gefäßchirurgie, da machen wir halt sehr viel dann eben diese Operationen, Schandoperationen, dass also Zugänge für die Dialyse entsprechend hergestellt werden und dann so Operationen eben bei drohenden Gefäßverschlüssen.
Ja.
Also wenn also da im Bereich jetzt der Beingefäße zum Beispiel irgendwo sich Verengungen gebildet haben, ne? Das wird dann eben operiert. Also da werden dann entweder werden diese Verengungen beseitigt, indem man sie tatsächlich entfernt. Und wenn das also jetzt nicht auf einer langen Strecke so einfach möglich ist, dann werden quasi dann so Umgehungen gebaut.
Mhm.
Ne? Also dann wird vielleicht eine Gefäßprothese oder irgendwas eingebaut, dass das Blut dann wieder bis in die Zehen kommt und die Füße wieder warm werden. Ne? Also ist jetzt ein Eingriff zum Beispiel, den finde ich total cool.
Ja.
Ne? Also das, wenn man sich das vorstellt, also dass ein Patient also mit der Bedrohung irgendwo unterwegs ist, dass er eventuell da sein Bein verliert, weil es eben so schlecht durchblutet ist. Irgendwie,
ja.
Ne? Und dann kann man also mit einer Operation das eben so wiederherstellen, dass
das nicht mehr so ist.
Ne? Genau.
Ja. Deine Lieblings-OP dann?
Ich habe eigentlich in jedem Bereich so meine Lieblings-OPs.
Mhm.
Ne? Also ich mache tatsächlich, also Gefäßoperationen mache ich halt sehr gern. Und also damit das einmal abgerundet ist im Bereich der Gefäßchirurgie, machen wir auch noch dann diese Varizenoperation, also Krampfaderoperation an den Beinen halt. Ne? Mhm. Das wird auch viel gemacht. Gefäßchirurgie mache ich gern, entsprechend in der Allgemeinchirurgie. Ja, klar, also so Operationen im Bereich Darm, Magen. Ne? Mhm. Also auch jetzt Sachen so an der Leber und so, das ist schon anspruchsvoll. Mhm. Ich sag jetzt mal, habe ich früher sehr gern gemacht, mache ich in letzter Zeit kaum noch.
Okay.
Mhm. Ne? Also ich bin ja als Leitung also ganz viel mit organisatorischen Sachen beschäftigt und bin also von dem Geschäft am Tisch, am OP-Tisch schon ein gutes Stück weit weg.
Ja.
Ne? Von daher, also habe ich tatsächlich früher sehr gern gemacht und also im Bereich der Unfallchirurgie, also so bei Hüftfrakturen, also im Oberschenkelknochen, gelenksnah, diese Versorgung mit so Nägeln. Ne? Mhm. Das ist im Prinzip auch deshalb cool, weil der Patient natürlich, also klar, der Knochen ist gebrochen, der Mensch kann nicht laufen.
Ja.
So, ne? Und mit diesem Verfahren kann man halt recht schnell das so wiederherstellen, dass er wieder laufen kann.
Ja, okay.
Ne? Und dass er also recht schnell in seinen Alltag zurückfindet. Ne? Also dann erstmal weitgehend unbeeinträchtigt ist.
Mhm.
Also früher gab es ja Sachen, wo Leute also dann irgendwo was gebrochen hatten und dann mussten die halt wochenlang da im Gipsbett liegen. Mhm. Ne? So, und heutzutage kann man das also dann mit solchen Materialien eben so versorgen, dass sie am nächsten Tag wieder aufstehen können.
Ja.
Ne? Und das ist eigentlich recht cool. Das mache ich auch sehr gerne. Ja, und dann Knie- und Hüftprothesen entsprechend auch. Ja. Es ist halt so, dass jetzt, also ich selbst in der Leitungsposition habe, wie gesagt, viel mit diesen organisatorischen Dingen zu tun. Und inzwischen, sag ich mal, in meinem Zuständigkeitsbereich, die Leute, die können das besser als ich.
Mhm.
Ne? Und, und das ist am Tisch, das machen die geschmeidiger, schneller, zuverlässiger als ich, ne? Weil ich das einfach also auch nicht mehr in der Taktung mache.
Ja.
Ne? Ich bin im Rufdienst, in der Rufbereitschaft oder sowas bin ich halt auch dann im Saal so tätig, aber ansonsten renne ich meistens mit dem Telefon durch die Gegend sehe eben zu, dass der Nachschub läuft oder irgendwelche Dinge repariert werden oder wenn Personal ausfällt, dass das Personal kommt, ne? Dass die Dienste nachbesetzt sind, dann muss man irgendwie die ganzen Rufdienste und so weiter organisieren.
Ja.
Also ich bin eigentlich einen großen Teil meiner Arbeitszeit mit organisatorischen Sachen beschäftigt. Ne? So sieht's aus, ja.
Ist man denn dann auch, wenn man jetzt im OP arbeitet als OP-Pflegefachkraft, ist man dann spezialisiert auf dem Fachgebiet zum Beispiel? Also, oder wird hier jeder überall eingesetzt? Oder ja, also im Rufdienst ist ja klar, da wird man wahrscheinlich überall eingesetzt, aber gibt es so welche, die haben sich zum Beispiel voll auf Adipositaschirurgie spezialisiert?
Also man hat es üblicherweise schon Vorlieben. Also es gibt Leute, die machen halt lieber Orthopädie-Unfallchirurgie und es gibt Leute, die machen halt lieber Allgemeinchirurgie. Ne?
Mhm.
Grundsätzlich hier in diesem Bereich bei uns ist das so, dass alle alles können.
Mhm.
Ne? So, und auch können müssen.
Ja. Ja,
weil wir natürlich im Dienst sowohl die allgemeinchirurgischen Sachen als auch die Orthopädie und Unfallchirurgie abdecken müssen. In größeren Kliniken, da ist das schon so, da sind die einzelnen Felder so ausdifferenziert, dass sag ich mal, also wenn man da in der Orthopädie ist, dann ist man meistens auch in diesem Bereich wirklich dann Spezialist und andere Leute sind dann vielleicht in der Thoraxchirurgie und andere sind dann in der allgemeinen Viszeralchirurgie unterwegs und in großen Zentren, sag ich mal. Ne?
Mhm.
Da hat man das dann eher mal. Und also hier ist das Spektrum so, dass man das als einzelner Mensch auch komplett beherrschen kann. Ja.
Ne? Ja.
Also das, okay. Die können alles, ja.
Gut, dann haben wir jetzt ja gerade schon von Rufdienst gesprochen. Wie sind denn sonst die Arbeitszeiten für euch?
Also wir fangen üblicherweise morgens an um 7.30 Uhr.
Okay.
Jetzt für unseren Bereich. Und das geht also über die Woche halt bis 16 Uhr oder 16.30 Uhr üblicherweise. Und dann haben wir Rufbereitschaft. Das heißt, also man fährt üblicherweise dann nach Haus.
Mhm.
Und Wenn dann noch irgendwie Notfall kommt und man operiert, also jetzt zum Beispiel hatten wir letzte Nacht auch, dann kommt irgendwie um 0.30 Uhr oder 0.15 Uhr oder was war das, kommt ein Anruf, dass eben jetzt nochmal operiert wird. Ja, dann fährt man los. Ne? Schreit jetzt nicht gleich Hurra. Reibt sich auch erstmal so ein bisschen die Augen. Und dann haben wir entsprechend, glaube bis 3:30 haben wir operiert und dann ein bisschen aufräumen und dann zu Hause war ich dann irgendwie weit 4:00. Ne?
Ja.
So, also morgens. Ne? Und da kann man ja schon fast Brötchen mitbringen.
Ja, genau. So. Das schweißt ja eigentlich dann auch zusammen, so wenn das ganze Team dort zusammenkommt, um 2 Uhr oder 1 Uhr
ja,
nachts.
Ja, auf,
ne?
jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist schon irgendwie was Besonderes auch, ja. Ne? Wenn man sich da nachts trifft. Also jeder Spezialist in seinem Bereich, um halt ja eben was sehr Positives zu machen.
Ja.
Ne? Also wenn man nachts anrückt, um Patienten zu operieren, dann ist das immer ein Notfall.
Ja.
Ne? Also dann ist das was unmittelbar versorgt werden muss, was auch jetzt nicht bis zum nächsten Morgen warten kann.
Ja.
Und so. Und das ist natürlich, also wenn man dann eben durch seinen Einsatz auch so einem Patienten also unmittelbar dann helfen kann, ja. ist natürlich was sehr Befriedigendes.
Ja.
Ne? So, also wenn es gerade ist, was lebensbedrohlich ist und dann arbeitet man sehr, sehr professionell, also irgendwo dann als Team zusammen. Ja, ne, dann fährt man auch zwar sehr müde, ne, aber auch mit einem guten Gefühl nach Hause.
Ja.
Ne? Und die Frage ist dann, wer am nächsten Tag dann entsprechend eventuell einspringt.
Mhm. Ja. Also das macht ihr dann so, wenn jemand nachts hoch musste im Rufdienst, dass dann nicht gleich morgens wieder.
Nein, also das ist klar. Also das ist genau festgelegt.
Mhm.
Und tatsächlich, also wenn sich das Team da nachts verausgabt hat, dann ist es eigentlich völlig logisch, dass das am nächsten Tag nicht antreten kann und weitermachen kann.
Ja.
Mhm. Ne? Also da gibt es bestimmte Zeiten, die also dann ist es Vorgabe, wenn das also überschritten wird. Ne? Also entweder fängt man deutlich später an, also schläft sich ein bisschen aus und fängt seinen Dienst am nächsten Tag dann später an. Ne? Und wenn es aber insgesamt zu viel war, dann bleiben wir auch ganz zu Hause. Und
ja.
Also das ist ja so, dass das, also quasi die Leute, die da antreten zur OP dann am nächsten Tag, die müssen ja frisch sein.
Ja, genau. Ja,
also weil eben, wenn man da übermüdet irgendwie unterwegs ist, die Gefahr ja viel zu groß ist, dass irgendwelche Fehler passieren oder so.
Ja. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch, wenn es jemandem gesundheitlich oder psychisch nicht gut geht, da verlangt man auch, dass sie das sofort sagen, damit die anders eingesetzt werden können oder...
Ja, zunächst mal gibt es da eben auch Vorgaben. Also natürlich ist es so mit irgendwelchen Krankheiten, Erkältungskrankheiten, mit irgendwie einer eiterigen Bronchitis oder sowas halt, ne? Da hat man im OP natürlich nichts verloren. Genauso als jetzt mit zum Beispiel mit offenen Wunden oder so an den Händen. Ne?
Ah.
Also man kann sich das ja gar nicht desinfizieren dann.
Ja.
Wir müssen ja die Hände desinfizieren und dann.
Aber da sind noch Handschuhe drüber.
Aber vorher muss desinfiziert werden.
Ne? Ach so.
Also das
reicht dann nicht.
Nein, grundsätzlich nicht. Ne? So, und also klar, dass letztendlich, wenn man jetzt gerade sich nicht in der Lage fühlt, da seinen Job zu machen, muss man das schon anmelden. Ne?
Mhm.
Das ist ja, glaube ich, in jedem Beruf so. Das ist jetzt gar nicht so was Besonderes. Ne? Aber
nee.
Auch da, ne? Also der Patient erwartet zu Recht, dass die Leute, die da antreten und ihn operieren, dass die wissen, was sie tun und ihrer Sinne sind. Ja,
ja
natürlich.
Genau.
Ne? So, das ist eine spannende Frage. Also wenn es da wirklich an die Grenzen geht, also Respekt vor jedem, der dann auch sagt, so, also ich brauche jetzt hier mal Hilfe. Ne?
Ja.
Also es kann ja durchaus sein, dass man also... auch in meinem Zuständigkeitsbereich kommen dann Leute und sagen so, okay, also hier ist jetzt gerade ein Bereich, da komme ich jetzt wahrscheinlich gerade in eine Überforderung, ich hole mir jetzt mal Hilfe.
Ja.
Ne? Mhm. Also dann lässt man es eben auch nicht geschehen, sondern dann ist es ganz wichtig, dass man eben sagt so, hey komm, hol noch mal eben jemanden, ich brauche hier Unterstützung.
Ja.
Ne? Das ist ganz wichtig, ja.
Okay. Wir haben ja schon ziemlich lange geschnackt. Wir sind hier nämlich schon bei über 50 Minuten.
Ja.
Das ging sehr schnell rum. Deswegen will ich so langsam Richtung Ende kommen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Fragen, die eigentlich offen sind, aber da werde ich irgendwann nochmal eine OP-Folge machen.
Können wir gerne machen, ja.
Na? Sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne zum Schluss 3 Vorurteile bzw. Mythen aufklären, die ich gefunden habe. Das ist immer so ein Abschlussritual, haben wir hier. Und zwar das erste ist, OTAs bzw. OP-Pflegekräfte haben keine Verantwortung.
Stimmt überhaupt nicht. Es ist also, die, die haben eine sehr hohe Verantwortung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist auch eigentlich Grundvoraussetzung für den Job.
Ja.
Also wenn man in den OP geht und sich nicht verantwortlich fühlt, dann kann man sich gleich wieder umdrehen. Ne?
Ja.
Also das ist das, was wir vielleicht auch ja zu Anfang gesagt haben. Ne? Also, der Patient vertraut darauf,
ja,
ne? So, dass wir unseren Job gut machen.
Ja.
So. Und wir müssen das liefern.
Ja.
So, ne? Und im Zweifel übernehme ich lieber da noch, also fühle ich mich lieber ein bisschen mehr verantwortlich als weniger.
Ja, ne? Genau. So, also es ist eine Charaktereigenschaft, die man in die Ausbildung wahrscheinlich am besten schon mit reinbringt, Verantwortungsbewusstsein.
Ja, also Zuverlässigkeit, ne? Das muss da sein. Also das ist halt so klassisch dieser Spruch. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sowas von Konfuzianisches oder Konfuzianistisches. Taten müssen auf die Worte blicken und Worte müssen auf die Taten blicken. So, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Also es ist schon so, dass das so eine gewisse Aufrichtigkeit und Nachhaltigkeit und eben dieses Verantwortungsbewusstsein, das ist schon so eine Kernkompetenz.
Also ja.
Ohne die geht's nicht. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Dann kommen wir zum zweiten Mythos oder Vorurteil. Man hat kaum Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung.
Ja, das ist genau ein Mythos. Nein, das ist so nicht richtig. Also erstmal ist ja der Gang in den OP schon eine berufliche Weiterentwicklung.
Mhm.
Ne? Also es gibt ja diese zwei Berufsfelder. Also früher gab es halt im OP-Funktionsdienst halt die Pflegekräfte. Also das ist Gesundheits- und Krankenpflege als Basisausbildung 3 Jahre. So, die gehen dann, interessieren sich für den Funktionsdienst, gehen dann in den OP-Funktionsdienst so. Und machen dann ja die Weiterbildung. Also diese Weiterbildung ist ja eben auch schon eine berufliche Weiterentwicklung und da gibt es ja auch mehr Gehalt für.
Ja.
So, ne? Und dann kann man ja sich noch weiterentwickeln. Also ich zum Beispiel habe mich jetzt dann weiterentwickelt, dass ich dann eben OP-Leitung bin und habe dann entsprechend ein Studium absolviert zum Beispiel. Ne? Und darüber hinaus kann man natürlich dann entsprechend vielleicht später mal auch aus dem OP-Bereich wieder raus und dann irgendwo in einer anderen Ebene auch noch wieder mehr organisatorische Tätigkeiten halt übernehmen. Also auch da als Beispiel, also ich finde das selber grundsätzlich sehr gut, also diese Idee vom lebenslangen Lernen,
ja.
Ne? Also ich bin jetzt auch gerade in einem Masterstudiengang halt, ne? Ja, also ich empfinde das überhaupt nicht so.
Ja.
Also ob man sich beruflich weiterentwickelt oder nicht, das liegt ein großes Stück weit an einem selbst. Tatsächlich also auch für ein recht neuer oder relativ neuer, gibt es auch schon über 10 Jahre, aber dieser Beruf operationstechnische Assistenz, auch da gibt es weiter Entwicklungsmöglichkeiten. Also erstmal sind die natürlich spezifisch für den OP ausgebildet,
ja.
also kommen das ist ein etwas anderer beruflicher Werdegang halt, ne? Und die sind also mit ihrer Grundausbildung schon OP-Spezialisten, deswegen machen die dann keine zusätzliche Weiterbildung mehr für den OP.
Aber machen in andere Richtungen weiter.
Also ja, grundsätzlich sind die natürlich sehr OP-spezifisch ausgebildet.
Ja.
Aber auch da gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Der Bereich der Praxisanleitung noch nicht abgedeckt ist in der Ausbildung quasi, in der Basisausbildung, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, haben wir auch schon gemacht, sich weiterzubilden. Dann gibt es den Bereich der chirurgisch-technischen Assistenz.
Mhm.
Also auch da kann man sich entsprechend weiterbilden. Darüber hinaus, also ich hatte jetzt in meinem Studiengang Pflegemanagement, hatte ich auch eine OTA sitzen. Also die hat dann Pflegemanagement studiert. Ne?
Ja.
Also das ist natürlich erstmal, weil die OTA-Ausbildung natürlich nur einen reduzierten Anteil an klassischen Pflegethemen hat, weil es die so im OP in dem Umfang ja nicht gibt.
Ja.
Die musste natürlich sich erstmal tüchtig reinhängen. Aber das geht. Also auch da, auch eine OTA kann OP-Leitung werden. Haben wir auch schon gehabt aus dem anderen Haus. Es ist da mal eine zu uns gekommen, die das da gemacht hat. Und natürlich kann auch eine OTA später, also in anderen Bereichen des Krankenhauses, auch noch arbeiten. Also wenn man da ein Faible hat für organisatorische Sachen oder so. Ne?
Ja.
Klar, warum nicht? Ist alles vorstellbar.
Ja, sehr gut. Dann OP-Pflege. Kräfte sind emotionslos und abgestumpft, habe ich tatsächlich gelesen.
Nee, also, ja, es gibt so einen Spruch, Emotionen gehören nicht in OP. Also bei der laufenden OP ist natürlich Sachlichkeit und Fachlichkeit also irgendwo schon wichtig. So, dann ist es so, also es gibt schon im OP auch so einen gewissen trockenen Humor.
Ja.
Ne? Also das ist schon, sag ich mal, schon so ein bisschen so eine Welt für sich. Also natürlich, im OP ist es so, also wir hatten gesagt, es arbeiten irgendwie 5 bis 7 Leute irgendwo bei einer Operation an einem Patienten. So, ja. Ne? Und wo so viele Menschen zusammenarbeiten, da menschelt es natürlich auch. Ne? So, wir haben ja einen ganz, ganz hohen Leistungs- und Erfolgsdruck. So, ne? Und grundsätzlich morgens kommen ja alle, die in den OP kommen, wollen ja gute Arbeit machen.
Ja.
Ne? So, und jeder will es ja dann eben auf eine andere Weise eventuell. Ja. Und deshalb sind diese Standardisierungen eben auch wichtig, dass man irgendwo also diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven auch in eine Richtung kriegt.
Ja.
Ne? Aber natürlich, also es menschelt hier und darum halt, und auch das spricht ja dafür, dass man Emotionen hat. Ne? Also das ist auch ganz natürlich. Also hier und da, sag ich mal, schimpft auch mal einer und dann wird das eben auch nachgesprochen. Und wird gesagt, so, hey, was war denn los? Ne? Und dann sagt er, ja, und dann war halt gerade irgendwie schwierig und dann, ne, so. Das gehört auch so ein bisschen dazu. Aber das wird eben auch nachbereitet. Und sag ich mal, das sich konzentrieren. Und, ja. und in dem Moment mal die Emotionen beiseite schieben. Ne? Mhm. Und dieser professionelle Umgang damit. Also natürlich, wenn auch mal was nicht so gut läuft, natürlich ist man auch da emotional betroffen.
Ja.
Ne? Aber das schiebt man eben so ein Stück weit erstmal zur Seite, um seine Arbeit auch in entsprechenden Qualität machen zu können. Und abgestumpft wäre nicht gut.
Ja.
Ne? Also weil man es ja mit Menschen zu tun hat. So, und man hat einen professionellen Umgang, also auch mit den eigenen Emotionen.
Mhm.
Ne? Und wenn ich jetzt also, wie gesagt, dann nachts zum Beispiel irgendwie gerufen werde und irgendwie müde bin oder so, ja, also habe ich jetzt auch gemerkt, bin ich also auch ganz schön intolerant. Das ist schon so. Ne? Nein.
Sehr gut. Ja, dann sind das auch 3 Mythen gewesen, die wir hier aufgelöst haben. Super. Vielen Dank, Georg. Ich glaube, damit würden wir jetzt so die Folge beenden. Und vielen Dank beim Reinhören. Die nächste Folge erscheint wieder Ende Juni. Und wir haben mit dieser Folge die 12. Folge abgeschlossen. Somit haben wir jetzt ein Jahr Podcast geschafft.
Jubiläumsausgabe
quasi. Jubiläumsausgabe, genau, mit dem OP. Ja, vielen Dank fürs Reinhören und bis bald und bleibt gesund.